Lassen Sie mich ebenfalls einen Text lesen, bevor ich mein Wort an Sie richte. Aus 2. Korinther Kapitel 1 möchte ich die letzten zwei Verse lesen. Aus dem 2. Korintherbrief Kapitel 1, Vers 23. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Denn wir wollen nicht Herren sein über euren Glauben, sondern Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Das ist die Haltung dieses Apostels, den wir so hoch halten. Er ist ein Apostel, der bereit ist zu schonen, der gnädig ist, der Mitleid hat, wie unser Herr Jesus Mitleid hatte. Unser Herr Jesus hatte auch Geduld mit seinen Jüngern. Er sagt, ich kann euch noch nicht alles sagen, ihr könnt es nicht ertragen. Jesus weiß, wie viel wir tragen können, und er gibt uns auch Gnade zum Tragen. Alles kommt von ihm, aber er hat auch Mitleid mit unserem gegenwärtigen Zustand. Paulus sagt, ich berufe mich auf Gott als Zeugen, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Er kann es sich leisten, eine Gemeinde in einem unguten Zustand zu belassen, und er vertraut auf Gott, dass er das Rechte zur rechten Zeit tun wird. Manchmal möchten wir mithelfen, aber wir müssen auch lernen, Gott arbeiten zu lassen an den Herzen. Wir können nichts erzwingen. Wir müssen bereit sein, die Gnade Gottes wirken zu lassen. Denn wir wollen nicht Herren sein über euren Glauben. Dies ist immer wieder unsere Versuchung. Wir möchten gern bestimmen, was und wie ein anderer glauben sollte. Wir sollten, denke ich, mehr dem Herrn Jesus, dem Hirten unser aller, wir sollten ihn walten lassen und ihn am Werk sein lassen. Wir sind nicht Herren des Glaubens von anderen. Nicht wir sind die eigentlichen Hirten. Wir sind nur die Unterhirten und wir sind unter Jesus gestellt. Wir sind Gehilfen zur Freude, nicht zur Betrübnis. Ich bete, dass ich nicht unnötigerweise, immer wieder bete ich das, dass ich in meiner Verkündigung nicht unnötigerweise Menschen betrübe oder Schwierigkeiten bereite. Ich bete, dass meine Botschaft Menschen zur Freude bringen möchte. Gott will, dass wir froh seien. Im Himmel ist Freude. Und wenn der Himmel auf der Erde regiert, dann kommt es auch hier zur Freude. Und Paulus begründet dann das mit dem Satz, denn es ist so, ihr steht durch den Glauben, nicht durch Leistung, nicht durch Anstrengung, einfach durch das Annehmen von dem, was Gott uns geschenkt hat und schenken will. Glauben heißt, wir nehmen es als Geschenk an. In Epheser Kapitel 2 heißt es, wir sind gerettet durch die Gnade, durch den Glauben. Gnade und Glauben ergänzen einander. Gnade heißt, dass Gott es uns schenkt. Glauben heißt, dass wir das Geschenk annehmen. Wenn Paulus sagt, ihr steht durch den Glauben, dann heißt das, dass es alles Gnade ist. Das ist ein Wort, das vorangestellt wird vor die Bemerkungen, die Bruder Hähnel und ich heute Abend weitergeben möchte. Heute Abend bin ich als Erster dran. Ich will mich nicht zu lange hier aufhalten, das eigentlich soll mein Bruder heute Abend bestreiten. Aber ich möchte etwas sagen zur Person von Erlo Stegen. Es ist nicht eine leichte Aufgabe. Und vielleicht fragt man sich, wieso kommt man auf dieses Thema? Nun, die Thematik wurde zunächst von Bruder Rahn gewünscht, die Thematik für die Woche. Er lud mich ein zu einem Seminar und dann hieß es, abends möchte man auch noch zusammenkommen. Ja, was soll denn da besprochen werden? Und dann gab er so einige Vorschläge und ich hatte auch noch meine Vorschläge. Und dann habe ich ihm dann wieder angerufen und dann die eigentliche Thematik dann gegeben. Und er wünschte, dass man etwas zur Person von Erlo Stegen sagen sollte. Es nahm mich etwas Wunder, dass man eine Person nennen wollte im Thema, aber er sagte, es sei nötig. Und gerade da liegt der Grund, dass dieser Name für einiges an Besorgnis gesorgt hat. Da ruft mich ein Bruder an, der gehört hatte, dass ich hier über Erlo Stegen sprechen sollte und sagte, sagen Sie nur Gutes über seine Person. Er hat dasselbe Glaubensbekenntnis als wir und so weiter. Das würde ich gern tun. Ich würde gern nur Gutes sagen. Er scheint eine sehr ernste Bekehrung erlebt zu haben, ein sehr ernster Mann zu sein. Er nimmt es ernst und ich will nicht sagen, dass Gott ihn nicht gebraucht. Nur sind auch einige bedenkliche Seiten in seiner Verkündigung und die sind etwas verschleiert, weshalb manche, die sich nicht auskennen, dann leicht beeindruckt werden können und sie erkennen nicht, was eigentlich geschieht und man weiß auch nicht, was alles in Afrika geschieht. Da fragt man, waren Sie je da? Nein, ich war nicht da, aber ich habe doch einiges erfahren und die Hauptsache ist, dass man sich in der Schrift auskennt. Also, es ist doch einiges an Besorgnis da. In verschiedenen Gemeinden und nachdem man nun hier und da seine Begegnungen gehabt hat mit solchen, habe ich dann auch schließlich vor einigen Jahren mich aufgerafft und in einer Abendversammlung im Schwarzwald einmal etwas zu diesem Thema gesagt. Ich will das nicht alles heute Abend wiederholen. Heute Abend wird es etwas anders aussehen. Aber ich habe mich schon ziemlich intensiv mit dieser Person befasst. Wir kommen zu einer Bibelschule und dann werden wir von einem feinen Ehepaar eingeladen und dann erzählen sie uns über ihre Sorgen. Nahe Verwandte sind eingenommen von dieser Person und der Arbeit dort, aber in der Familie ist doch sehr, sehr viel Druck. Und die kleinen Kinder stehen unter einem solchen Druck. Sie müssen immer wieder ihre Sünden bekennen und so weiter. Nun ist es gut, die Sünden zu bekennen. Aber wir stehen in der Gnade. Und Gott ruft uns. Nicht schiebt er uns oder gibt er uns einen Tritt im Hintern, sondern er ruft uns mit einer Stimme, die sanft ist. Jesus wusste, wie mit Kindern umzugehen. Also es ist schon einiges an Besorgnis da und deshalb auch hier das Thema. Wie gesagt, meine Information kommt nicht direkt aus der Begegnung mit diesem Herrn Stegen. Ich habe aber schon vor vielen Jahren, das dürfte Anfang oder Mitte der 70er Jahre gewesen sein, vielleicht etwa der Mitte der 70er Jahre, kam ein junger Mann in unsere Wohnung in Basel und wollte uns begeistern für die Arbeit im Zululand. Nun, er gab uns ein oder zwei Kassetten oder mehr vielleicht, ich weiß nicht, und ich habe sie mir angehört. Und dann hörte man schon etwas, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Ich hatte andere Dinge zu tun und habe das dann gleichsam ad acta gelegt. Aber später, als dann das Thema immer wieder an einen herankam und ich mir auch mit einem Prediger im nördlicheren Deutschland gesprochen hatte, der in einer solchen Versammlung war hier in Deutschland, und er sollte geheilt werden, sein Bein sollte geheilt werden, dann merkte er doch, dass es nicht ganz sauber lief. Meine Information stammt aus Kassetten also. Ich habe mir einmal die Arbeit gemacht, mit einem anderen Bruder zusammen einfach Kassette für Kassette durchzuarbeiten und habe mir Notizen gemacht. Dann habe ich einige Bücher von ihm und über ihn, und die dort sind Informationen. Und wie gesagt, ich habe Gespräche geführt mit verschiedenen Menschen, die kamen einfach auf mich zu, diese Gespräche, und dann habe ich mir versucht, ein Bild zu machen. Ich kann mir nicht ein vollständiges Bild machen, ich will auch heute Abend nicht allzu viel sagen, möchte auf einiges aufmerksam machen. Ich habe unter anderem mit einem Bruder gesprochen, der dort für eine Zeit lang ein Mitarbeiter war, und er hatte große Bedenken, an dieser Arbeit zu melden. Eines Tages, ja, es war wohl als eine Befreundete von uns, eine Kassette, gerade die ich im Schwarzwald besprochen hatte, als sie diese gehört hatten wohl, kamen sie doch und sagten: Wir, was du da sagst, das ist uns fremd, wir kennen die Sache auch, aber das scheint nicht so zu sein. Und dann nahm es mich doch Wunder, wie kommt das, dass diese verschiedenen Bilder da sind. Dann haben sie mir ein Buch gezeigt, Erweckung unter den Zulus, und ich sagte, das habe ich. Aber sie gaben es mir, und dann habe ich es durchgesehen und verglichen mit dem, das ich hatte. Und dann merkte ich zu meinem Erstaunen, dass das Buch unter demselben Titel und mit demselben Aussehen doch etwas anders war. Und als ich hinten las den Namen der Frau, die das Buch offenbar bearbeitet hatte, dann wurde mir einiges klar. Offenbar waren einige Passagen aus dem ersten Buch, das ich hier habe, gelöscht, weggenommen, die vielleicht anstößig hätten sein können, und es war etwas überarbeitet, wahrscheinlich auch mit Hilfe von anderen Kassetten, und so sah das doch etwas harmloser aus. Aber das Buch habe ich in der Wohnung gelassen, wir wohnen bei Rahns, das habe ich dort gelassen. Ich will Sie nicht belasten mit dieser feinen Thematik. Ich möchte aus diesem Buch einige Passagen lesen und zeigen, was er selbst sagt. Erlo Stegen soll, also man könnte Stegen oder Stegen sagen, er kommt aus Südafrika, er dürfte deutscher Herkunft sein und somit dürfte sein Name Stegen ausgesprochen werden, aber wenn er holländisch ausgesprochen wird, dann würde es Stegen heißen, und in Südafrika hat es sehr viele holländische Herkunft, also normalerweise sagt man wohl Stegen. Aber er soll anticharismatisch sein, so ist mir mitgeteilt worden, und das könnte ich zum Teil auch annehmen. Hängt davon ab, was man unter dem Begriff charismatisch versteht. Dass er gegen Auswüchse des Pfingstertums sein könnte, das kann ich gut verstehen. Er bringt das auch in diesem Buch zum Ausdruck. Aber ob er nicht charismatisch sei oder nicht pfingsterisch überhaupt, das könnte ich nicht sagen. Das soll gleich klar werden. Aber er könnte dem extremen charismatischen und pfingsterischen entgegengestellt sein, das ist klar. Aber es gibt auch Pfingstler, die antipfingsterisch sind. Das soll also nicht das letzte Wort dann sein, wenn man anti ist. Zum Beispiel berichtet Stegen aufgrund von Apostelgeschichte 1, wo von einem Warten der Jünger Jesu die Rede ist, beteten sie, das ist am Anfang ihrer Arbeit dort, vielleicht war das ein Mapulo, ich weiß nicht genau, wie der Name ausgesprochen wird. Er berichtet, wie aufgrund von der Apostelgeschichte 1, wo von diesem Warten die Rede ist, man gebetet hätte in ihrem Kreis. Und folgendes Gebet wurde gebetet, es wird dann zitiert. Wir bitten um die Taufe, von der Johannes der Täufer sprach. Lass das Feuer bei uns sein, wie das, das an Pfingsten in Jerusalem war. An anderer Stelle, ich glaube, es war in einer Kassette, sagt er, ich hatte schon immer eine Schwäche für die Urgemeinde. Damit ist wohl gemeint, dass er dieselben Phänomene, dieselben Erscheinungen gern heute oder zu seiner Zeit erlebt hätte. Und man erlebt auch in der Tat einiges an Übernatürlichem. Die Frage ist nur, wo kommen diese Dinge her? Dieses Gebet ist nicht biblisch. Wenn wir Christen sind, beten wir nicht und warten wir nicht auf die Taufe im Heiligen Geist. Das tun Pfingstler. Aber wenn wir wirklich biblisch sein wollen und uns nach dem Wort Gottes verhalten wollen, dann glauben wir, dass wir die Taufe im Heiligen Geist bekommen haben und durch diese wiedergeboren wurden. Was heißt das Taufe im Heiligen Geist? Das heißt der Empfang des Geistes. Der Geist kommt über uns, in uns, das muss man gar nicht spüren, das erfahren wir aus der Heiligen Schrift, dass es so ist, aber das soll bei uns geschehen sein im Geiste, ohne dass wir das merkten im Leib oder in der Seele. Der Geist ist zu uns gekommen, als wir an Jesus gläubig wurden, und er hat uns die Rettung gegeben. Und wir brauchen nicht mehr auf ein Feuer zu warten, wie das auf an Pfingsten kam. Diese Phänomene haben Pfingsten als etwas ganz Besonderes herausgestellt. Und jenes Pfingsten hat sich nie wiederholt. Das war etwas Besonderes in der Heilsgeschichte. Ein anderer Aspekt, das betrifft nun die Heiligungsauffassung von diesem Mann. Wenn man ihn predigen hört über Matthäus 3, und das tut er wohl einige öfter, wenn man ihn predigen hört über Matthäus 3, Verse 10 bis 12, dann kann er etwas sagen, das Christen in große Unsicherheit bringen kann. Dort haben wir Worte von Johannes dem Täufer. In Vers 10 sagt er, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Das Bild von einem Obstgarten ist dort gebraucht. Einige Bäume dürfen stehen bleiben, weil sie Frucht tragen. Andere müssen umgekippt werden, weil sie nicht Frucht tragen. Und die werden ins Feuer getan. Und dann kommt in Vers 11 die Rede von der Taufe im Heiligen Geist und Feuer. Und dann ist anschließend in Vers 12 wieder ein Bild, das das Bild von Vers 10 ergänzt. Und da heißt es, er, der Messias, Christus, hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne reinigen. Er wird die Spreu von dem Weizen trennen. Die Scheune wird, das Korn der Weizen wird aufgehoben in der Scheune und durch die Spreu wird ins Feuer geworfen und wird verbrannt. Zweimal Feuer in Vers 10 und in Vers 12. In Vers 11 ist dann Feuer in Verbindung mit der Taufe, mit dem Geist. Nun kann Stegen Folgendes sagen, um Christen zur Heiligung anzutreiben. Es ist gut, uns anzutreiben zur Heiligung. Nur muss auch die Gnade walten und die biblische Lehre und die Wahrheit. Und die kommt hier nicht genügend zum Tragen. Stegen kann sagen, wenn vom Trennen der Spreu und dem Weizen die Rede ist, wenn du als Weizenkorn, du Christ, der du Jesu Eigentum bist, wenn du dich nicht trennst von der Spreu, dann wirst du mit der Spreu ins Feuer geworfen, also in die Hölle, als Christ. Das muss man sich einmal vorstellen. Stegen glaubt also, dass Menschen, die sterben und Christen waren, wenn sie Sünden in ihrem Leben hatten, von der sie sich nicht trennen wollten, in die Hölle gehen. Das gibt es nicht. Christen können nicht verloren gehen. Sie können abfallen, aber dann werden sie zu Nicht-Christen. Und wenn sie dann verloren gehen, sind sie nicht Christen. Dann geht ein Nicht-Christ verloren, nicht ein Christ. Kommen Sie mit? Zitieren Sie mich nicht bitte falsch. Wenn ich sage, Christen gehen nicht verloren, dann meine ich nicht, dass die Person, die Christ war, nie verloren gehen könnte. Wer verloren geht, auch wenn es dieselbe Person ist, ist nicht ein Christ, sondern ein Nicht-Christ. Also Christen, solange sie Christen sind, gehen in den Himmel. Dafür sind wir Christen, dafür haben wir Jesus, der für uns gerade steht. Und die Erlösung ist aus purer Gnade. Im Übrigen ist das Bild von Vers 12 nicht von der Heiligung, sondern vom Endgericht. Hier in dieser Welt leben wir miteinander. Da ist ein Christ, hier ist ein Nicht-Christ. Und es ist manchmal schwer zu unterscheiden, aber eines Tages werden alle Menschen aufgeteilt werden. Und im Bilde von Matthäus 25 zu sprechen, sie werden getrennt werden, wie ein Hirte sein Kleinvieh trennt. Während des Tages waren Ziegen und Schafe miteinander, und des Nachts oder für die Nacht kommen die Ziegen dahin, sie brauchen es wärmer, sie müssen geschont werden, die Schafe können die Kälte ertragen, die kommen dann dorthin. Und so, sagt Jesus, werden alle Menschen getrennt werden. Die einen kommen zur Linken, die anderen zur Rechten. Das Korn kommt zur Rechten, die Spreu zur Linken. Das hat mit dem Endgericht zu tun, nicht mit unserer Heiligung heute. Dementsprechend kann er dann auch, und das habe ich von der Kassette über Offenbarung 3, da kann er sagen, wenn du nicht Buße tust, kannst du verloren gehen, wirst du ausgespeit werden. Nun sagt auch Jesus, dass er ausspeien kann. Nur müssen wir nicht dazu verleitet werden, zu glauben, dass Christen in der Gemeinde von Laodikea, dass Christen als Christen verloren gehen. Sondern wenn sie nicht Buße tun, ist das ein Abfall oder kann es zum Abfall kommen. Und dann wird Jesus bestimmen, wann man nicht mehr ewiges Leben in sich hat, wann man nicht mehr als Rebe am Weinstock ist. Und zu diesem Zeitpunkt speit er uns aus. Er speit keine von seinen Kindern aus. Die hält er in seiner Hand und die können nicht verloren gehen, solange sie sich in der Hand aufhalten. Wenn wir uns aber nicht mehr bewahren lassen, dann sind wir auch nicht mehr Kinder Gottes, dann sind wir auch nicht mehr Schafe. Wir müssen hier klar stehen im Gnaden, in dem Evangelium der Gnade. Wir können nicht mit den Worten, die von Unbekehrten und Abgefallenen gesprochen werden, diese dann auf die Christen anwenden. Das ist nicht ein Evangelium der Gnade. Und nun einige Passagen aus dem Buch. Er berichtet oder er spricht vom Pfingsttage und sagt, als die Leute über die Jünger sagten, diese Menschen sind betrunken, haben andere geantwortet, eigentlich nicht andere, sondern nur einer, Petrus, nein, sie können so früh am Morgen nicht betrunken sein, sie sind nicht unter Alkoholeinfluss, hier geschieht das, was die Propheten angekündigt haben, als sie sagten, dass in den letzten Zeiten Gott seinen Geist über alles Fleisch ausgießen würde. Alles Fleisch, die Söhne, die Töchter, die Alten, die Diener, jeder wird davon berührt sein. Wir, sagt Stegen, sind den letzten Zeiten näher, als das vor 2000 Jahren der Fall war. Wenn diese Verheißung für die Menschen damals galt, wie viel mehr wird sie uns gelten? Vorsicht, Vorsicht. Das ist Pfingstlehre. Ja. Kein neues Ausgießen des Geistes in diesem Sinne, keine Verheißung des Ausgießen des Geistes für Gläubige. Wir haben den Geist und der Empfang des Geistes wird Ausgießen des Geistes genannt in Titus Kapitel 3. Wir wurden gerettet durch das Ausgießen des Geistes in unseren Herzen. Wir warten auf kein neues Pfingsten. Seite 41. Wir dürfen nicht seelische Erregbarkeit mit Wirken des Heiligen Geistes verwechseln. Da haben wir ein Beispiel davon, dass er sich gegen extremen Pfingstertum wendet. Und das ist richtig so. Der Herr Jesus hat gesagt, es wird wie ein Sausen sein. Das hat der Herr Jesus nicht gesagt. Lukas sagt, am Pfingsten war ein Sausen. Aber Jesus hat nie verheißen, es würde wie ein Sausen sein. Aber das kann man ihm vergeben, jeder von uns macht mal solche Schnitzer. Es wird wie ein Sausen sein, etwas wird sich ereignen. Das hat Jesus nicht gesagt, etwas wird sich ereignen. Wenn der Heilige Geist über einen Menschen kommen wird, er erwartet also für seine Hörer, dass sie oder er lehrt sie offenbar, dass sie warten sollen, wenn sie noch nicht so weit sind, auf ein Kommen des Geistes über sie. Er hält viel von Erweckung und es scheint so, als ob er mit der Unterweckung versteht, dass er diese Auffassung hat, dass dann der Geist über Menschen kommt. Und da wird verquickt, was Gott oder was die Schrift über die Taufe im Heiligen Geist und das Kommen des Geistes gesagt, mit dem Wirken des Heiligen Geistes unter uns. Er fährt fort, es geschieht etwas, wenn jemand den Heiligen Geist empfängt. Er geht sogar so weit, und dies ist wirklich starke Pfingstlehre, dass man erst den Geist empfängt, wenn man erweckt ist oder so weit ist. Wissen Sie, was das ist? Ihr werdet die Kraft empfangen. Die Kraft haben wir empfangen, als Jesus in unser Leben kam. Er ist Gott und Gott ist unsere Kraft. Wenn es ein Sausen geben soll, so lasst uns das, wovon Jesus gesprochen hat, annehmen. Er ruft also auf, die Verheißung anzunehmen und die Kraft anzunehmen. Lasst uns annehmen, Doppelpunkt Kraft. Im Griechischen heißt dieses Wort Dynamis. Dynamit übersetzt er, leider nicht ganz richtig. Dynamis ist einfach Können. Dass Dynamit davon kommt, ist klar. Aber Dynamit ist ein Wort, das wir für Explosives reservieren. Dynamis, das griechische Wort, ist einfach schlichtes Können. Stärke, Kraft, dieses Dynamit braucht man nicht in einem sandigen Boden oder auf einem bearbeiteten Feld. Man braucht es, um die härtesten Felsen zu zertrümmern. Zum Beispiel Granitfelsen. Dazu bohrt man ein Loch in den Felsen und füllt es mit Dynamit. Auf diese Weise wird solche Kraft gebraucht. Dann zündet man es an und der Felsbrocken wird in tausend Stücke zertrümmert. Die Kraft des Heiligen Geistes bezeugt sich da, wo der Boden hart ist wie bei Granit. Dort nämlich ist der Heilige Geist am wirksamsten. Nun, das würde ich noch bezweifeln. Gott wirkt, wo er will, auf weichem Boden, auf hartem Boden, so wie er will. Und es ist nicht notwendig, dass wir unbedingt so Phänomenales oder Besonderes erwarten. Seite 56 heißt es, ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie um eine Erweckung beten, um die Fülle des Heiligen Geistes, merken Sie, das wird jetzt in eins gesetzt. Erweckung heißt Fülle des Geistes. Aber die Bibel tut das nicht. Wir haben heute im Seminar während des Tages von dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist gesprochen. Das ist einfach das Natürliche, das Richtige, der richtige Zustand eines Christen. Er steht unter der Herrschaft Gottes und er ist ständig abhängig von der Hilfe Gottes. Das ist, was die Fülle des Geistes ist, aber nicht eine besondere Erweckung. Nun ist auch noch Erweckung nicht etwa, ist Erweckung ein etwas undeutliches Wort. Erbitten Sie etwas, was die Welt nicht versteht. Sie beten um etwas, ohne selbst zu wissen, um was Sie da beten. In der Urgemeinde sehen wir, was geschah, als der Geist Gottes in seiner ganzen Kraft herabkam und Haupt der Gemeinde wurde. Mit anderen Worten, wenn Erweckung da ist, geschieht das, was in der Urgemeinde, beziehungsweise ist das ein Beispiel davon. Was in der Apostelgeschichte 2 geschah, ist nicht ein Beispiel von Erweckung, sondern ist es heilsgeschichtlich eine Station, die Station, wo der Heilstag beginnt. Gott hat eine Zäsur, einen Schnittpunkt gesetzt. Jetzt fängt er an, dass die Rettung, die Christus für uns vollbracht hat, auszuteilen. Und er hat einen besonderen Punkt gesetzt. Jetzt passt gut auf, hier beginnt es. Er hat die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen. Und dann aber war es klar. Und dann kann der Geist wirken und oft im Hintergrund. Seite 63 heißt es, Petrus hat also bemerkt, jetzt ist er in Kapitel 3 der Apostelgeschichte, er berichtet in diesem Buch, wie er und sein Kreis durch die Apostelgeschichte lasen. Jetzt ist man in Kapitel 3, Petrus hat also bemerkt, ich habe kein Geld. Das schien ihn nicht zu stören. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu stehe auf. Als ich über diesen Text eines Tages predigte, stand eine junge Frau auf, die sich gerade 2 Monate vorher bekehrt hatte, und rief unter Tränen, »O, Herr Pastor, halt!« Mitten im Gottesdienst, mitten in einem Satz, unterbrach sie mich. Ich fragte, »Ja, warum?« »Ich möchte beten.« Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sie hatte mich mitten in der Predigt unterbrochen und bat darum, beten zu dürfen. Sollte man ihr das erlauben? Sie hatte keinerlei theologische Ausbildung. Sie war eine Jungbekehrte, keine Diakonin der Gemeinde. Konnte sie überhaupt beten? Ich schaute sie an. Sie sah ernst aus und weinte. Ich sagte ihr, gut, bete. Dann betete sie weinend ein einfaches Gebet. O Gott, o Herr Jesus, wir haben gehört, wie die Urgemeinde war. Komm herab, komm in unsere Mitte, wie du es vor 2000 Jahren getan hast. Warum kann unsere Gemeinde heute nicht so sein wie die, die in Jerusalem war? Das scheint ein Echo zu sein von dem, was er gepredigt hatte. Wenn das der Fall ist, dann hat er nicht eine richtige, eine wahrheitsgetreue Predigt gehalten. Denn nicht die Phänomene, nicht das Auge, das ins Auge fallende soll wiederkommen. Und schon gar nicht soll Gott herabkommen im Heiligen Geist. Er ist gekommen, Pfingsten ist geschehen und wir beten nicht mehr, komm herab. Nun, es hat einige solche Passagen. Ich muss abbrechen. Es gibt dann auch noch das Buch über eine bestimmte Lydia, die gestorben sein soll und dann auferweckt wurde. Und diese reist umher und berichtet von ihrem Erlebnis. Und auch Pfarrer Kurt Koch berichtet über sie in einem Büchlein namens Lydia. Ich bin sehr erstaunt, ich habe Pfarrer Kurt Koch gekannt, und ich bin sehr erstaunt, dass er dieses Erlebnisse, diesen Bericht überhaupt empfiehlt, weil, was sie hier sagt, nicht klares Evangelium der Gnade ist. Es ist Werkgerechtigkeit und nicht Evangelium der Gnade. Ich sagte Ihnen, dass ich ein Gespräch gehabt hatte mit einem Bruder, der dort als Mitarbeiter gedient hatte. Er berichtete, dass ein Verwandter dieser Frau gar nicht gewusst hatte, dass sie überhaupt gestorben sei. Es scheint also einiges nicht ganz klar darüber zu sein. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist mir, dass wir vom Wort Gottes ein klares, reines Evangelium der Wahrheit über den Heiligen Geist und über die Gnade haben. Dazu sollten wir aufrufen, an dieser Stelle, an diesen zwei Stellen, was die Wahrheit über den Heiligen Geist betrifft, über unsere Erlebnisse und was die Gnade betrifft, ist man hier zu weit gegangen. Und an dieser Stelle ist zu mahnen. Ich hoffe, dass wir imstande sind, mit dem Wort Gottes zu prüfen, was wir sehen und hören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.